bevor Stefan die Predigt hält, kommt hier noch etwas. Wir lassen uns jetzt mal alle überraschen, was hier jetzt kommt. Genau. Dann übergebe ich jetzt an Knut.
Ja. Ja. Ich glaube, ich brauche kein Mikrofon. Ich habe hier einen Zettel gehabt. Der lag hier. Ja, alles mitgenommen, ja. Danke. So, Leute. Ich habe eine lange Geschäftsreise vor und bin etliche Wochen weg. Und das Haus muss ja verwaltet werden. Irgendjemand muss aufs Haus aufpassen. Und ich habe 3 Töchter. Und ich schreibe denen jetzt mal einen Brief, damit die genau wissen, was sie zu tun haben. Ich möchte wiederkommen, möchte das Haus vollkommen in Ordnung finden. Und als Erstes muss einmal, zweimal am Tag der Hund gefüttert werden. Okay, der Hund muss 3-mal am Tag gefüttert werden, morgens, mittags, abends. Also Hund füttern. Okay, was ist noch zu tun? Ah ja, der Mülleimer muss 1-mal am Tag rausgebracht werden, sonst fängt er an zu stinken. Und 1-mal in der Woche wird der Müll draußen abgeholt, das dürfen wir nicht vergessen, sonst fängt das echt an zu stinken. Mülleimer ausleeren, okay. Ja, und dann, was ist dann noch, was ist dann? Das Wasser im Keller muss ab und zu ausgeschaltet werden. Sonst fließt das über, dann ist das ganze Wohnzimmer voller Wasser. Also Wasser ausschalten. So, ich habe das jetzt aufgeschrieben und ich hoffe, dass Sie den Brief ordentlich lesen und danach handeln. So, ich werde jetzt verschwinden.
Ach, der Vater ist weg. Wie lange wird er verreisen?
Weiß ich nicht, aber da liegt ein Brief. Er hatte uns einen Brief geschrieben. Oh, vielleicht war was Wichtiges in dem Brief.
Ach, lass es morgen lesen. Wir gehen mal zum Spielen. Erstmal morgen lesen. Ja, der Brief kann warten. Und wir können den Brief mitnehmen. Genau, Brief mitnehmen, der hat schon schönen Umschlag. Und wir gehen dann den Leuten erzählen, dass Vater uns einen Brief geschrieben haben. Das können wir den Leuten erzählen. Komm, lass uns
ja,
lass
aber uns vielleicht gehen. Ist was Wichtiges in dem Brief. Vielleicht sollten wir da reinschauen.
Ja, wir erzählen dann Leute einfach, ja, dass der Vater bald kommt. Und ja, komm, lass uns erzählen. Wow, schaut mal alle her. So ein schönes Brief hat der Vater geschrieben. So ein schönes Umschlag hat er sehr schön, ja, sehr schön.
Der Brief sieht aber gut aus. Vielleicht sollten wir ihn doch mal aufmachen.
Ja, klar.
Aber wir müssen mal reinschauen. Vielleicht ist das wichtig, was der Papa uns geschrieben hat.
Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Naja, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, bis er kommt.
Oh, war das eine lange Zeit. Wie sieht das denn hier aus? Ist ja alles feucht. Ist ja alles nass. Und der Mülleimer ist voll und stinkt wie verrückt. Und der Hund? Hey, der ist tot.
Oh nein!
Kinder, was habt ihr gemacht? Habt ihr meinen Brief nicht gelesen? Habt ihr meinen Brief nicht gelesen und danach gehandelt?
Naja, wir haben allen Leuten erzählt, dass du Brief geschrieben hast. Wir haben einmal pro Woche die Leute eingeladen zu uns und haben gesagt, dass du kommst. Aber nee, haben wir nicht. Wir haben irgendwie vergessen zu lesen.
Der Brief sah so schön aus. Aber ich habe immer darauf hingewiesen, den Brief aufzumachen, was der Papa uns hinterlassen hat.
Also meine lieben Kinder, ich bin total enttäuscht von euch. Ich habe so viel Vertrauen in euch gesetzt. Tut mir leid, das ist nicht gut. Tschüss. Ja, vielleicht habt ihr Teil aus der Bibel wiedererkannt. Es steht in Jakobus 1, Vers 22. Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Ihr kommt jeden Sonntag hierher, hört die Predigt, lest dann zu Hause die Bibel. Aber wozu? Damit wir das umsetzen, was da drin steht. Und in Lukas 6, Vers 46 sagt Jesus, ihr nennt mich Herr, Herr, aber ihr tut nicht, was ich euch sage. Herr, Herr übersetzt Adonai Yahweh. Wir sollen das tun, was Jesus sagt und nicht nur Hörer sein. Okay, den Hund reanimieren wir wieder.
Es stinkt hier und es ist nass, ja, ja, und der Hund ist tot. Ach Quatsch, lass liegen. Alles gut. Möchtest du den lieber haben, ja? Bitte. Donnerstag kommt die Müllabfuhr, super. Das ist der Brief. Hier war es mein Brief vom Vater. Du hast hoffentlich auch einen. Hast du? Hast du mit? Super, genau. Darfst du gleich auch gebrauchen. Ich bin bei meiner vorletzten Predigt über die Schatzkiste Bibel. Heute sind die Psalmen, die Sprüche und Prediger dran. Das sind in der Schatzkiste nochmal ganz besondere Schätze. Manchmal gibt es ja in der Schatzkiste nochmal extra Schatullen. Und es gibt in der Bibel 5 Schatullen mit ganz besonderen Schätzen, ganz besonderen Edelsteinen. Und 3 davon werde ich heute angucken. Ein Liederbuch, ein Lexikon der Weisheit und die Sammlung tiefgründiger Gedanken des weisesten Menschen auf der Erde. Das hört sich schon gut an, ne? Genau. Und das, genau darum geht es bei den Psalmen, den Sprüchen und dem Prediger. Und wir fangen an mit dem Psalm. Die Psalmen sind eine Sammlung von 150 Liedern. Eigentlich ein großes Liederheft. Ich weiß nicht, wie viel, wir haben glaube ich 500 oder sowas, aber spielen tun wir davon längst nicht so viel. Also eine Sammlung von Liedern. Leider ist bei der Übersetzung immer der Nachteil, es gibt keine Noten für diese Lieder. Also wir können sie nicht singen, wir können sie leider nur lesen. Und bei der Übersetzung geht das Versmaß verloren, der Reim, ja, die besonderen Takt, was man bei Liedern normalerweise hat. Aber wenn du das mal versuchst eben zu übersetzen, das merken wir auch, wenn wir heutige, also Anderssprache, Englische oder wie auch immer, Lieder versuchen ins Deutsche zu übersetzen, das ist nicht so einfach. Und häufig geht dabei was verloren. Wenn wir jetzt den Original hören, hört sich das richtig gut an, in Deutsch irgendwie holperig. Und manchmal findet man nicht die richtigen Ausdrücke, die das ausdrücken, was das eigentlich das Original. Und das ist bei den Psalmen ähnlich. Und trotzdem sind die Psalmen immer noch total wertvoll vom Inhalt her. Auch wenn wir sie eben nicht singen, jeweils nur zum Teil. Manche von den Psalmen sind tatsächlich vertont oder Teile davon sind vertont, aber die meisten liegen uns nur in Textform vor. Genau. Es ist ein besonderer Schatz. Und bei Liedern, das wissen wir auch heute bei Liedern, man drückt mit Liedern sein menschliches Empfinden aus. Das, was tief in der Seele ist, das versucht man mit den Liedern auszudrücken. Und ähnlich ist das bei dem Psalm auch. Das kommt aus dem tiefsten, innersten Herzen. Und es ist beileibe nicht nur Lob und Dank zu Gott. Ja, das ist natürlich auch drin bei dem Psalm, aber längst nicht nur. Es ist auch Trauer drin und Leid, Zweifel und Schmerz. Aber auch tiefe Erkenntnis und Dankbarkeit und Liebe zu Gott werden darin ausgedrückt. Es sind Gebete. Und zwar nicht die frommen, hochgeistlichen, die wir in der Kirche auch beten, wo alle dann denken, oh, hat der toll gebetet. Nein, das sind Gebete aus dem tiefsten Herzen heraus, direkt zu Gott. Und das ist ganz egal, wer da drumherum steht oder zuhört oder nicht zuhört, die gehen direkt zu Gott. Sie sind natürlich und wir können lernen, so zu beten, wie die Psalmbeter gebetet haben. Nicht unbedingt mit den gleichen Worten, sondern genauso natürlich. Wie uns der Schnabel gewachsen ist, wie wir fühlen, wir müssen nicht Gott irgendwas vormachen, der weiß sowieso, wie es uns geht. Also wir dürfen einfach sagen, was im Herzen bei uns vorgeht und das dürfen wir Gott gegenüber ausdrücken. Die Psalmen sind natürlich zutiefst menschlich und oftmals aus tiefster Not herausgeschrien. Und das Besondere ist, dass sie nicht in dieser Not stecken bleiben, sondern am Ende erheben sie sich aus der Not und fangen Gott an, wieder zu loben. Also wenn du die Psalmen liest, dann nimmt er dich mit hinein in die Trauer, aber am Ende holt er dich auch wieder raus. Und das ist das Schöne bei dem Psalm. Keiner bleibt in dieser Trauer stecken, in dieser Not, in der Verzweiflung, sondern der Blick zu Gott, das ist die Freiheit, das ist die Lösung. Die Psalmen können uns Worte zur Verfügung stellen, wenn wir nicht mehr in der Lage sind zu beten. Oftmals kannst du wirklich dann den Psalm einfach mal lesen. Manchmal sind das die Worte, die du eigentlich fühlst, aber du findest keine. Und da kannst du in dem Psalm wirklich was finden. Nicht in jedem Psalm, ist klar, aber es gibt Psalmen, die da wirklich gut für sind. Viele Psalmen sind von König David und von David wissen wir, dass er eine ganz besondere, tiefe, enge Beziehung zu Gott hatte. Für ihn war Gott nicht ganz weit weg, so irgendjemand, der irgendwo drüber steht, sondern für ihn war er ein persönlicher Ansprechpartner, mit dem er reden konnte, dem er klagen konnte, dem er seine Verzweiflung mitteilen konnte, aber den er auch immer wieder gelobt hat, weil er dankbar war für das, was Gott getan hat in seinem Leben, wo er ihm immer wieder geholfen hat. Also er hatte eine ganz tiefe Beziehung. Und er bekam von Gott auch immer prophetische Eindrücke. Wir haben heute Morgen auch einen prophetischen Eindruck gehört. Ja, da war erst ein Zungengebet, auch von Gott gegeben, von Gottes Geist gegeben und dann die Auslegung dazu. Das ist etwas, was Gott gibt in uns hinein. Das kommt nicht aus uns, sondern Gott gibt uns das. Und prophetische Gabe oder prophetische Sicht heißt auch, das ist nicht aus unserem eigenen Gedanken, sondern Gott gibt etwas. Ein Beispiel dafür ist Psalm 22. Den dürft ihr zu Hause mal lesen, ich lese den jetzt nicht. Da erkennen wir, da drückt David das aus, was Jesus am Kreuz erlitten hat. Und mit Worten, wie er sich dabei fühlt. Ein ganz besonderer Psalm. Und man merkt, das ist nicht von David. David hat diese Not in dieser Art und Weise so nicht erlebt. Und wir sehen, so das ist ein Hinweis darauf, was Jesus erlebt am Kreuz. Und da merken wir, wie es Jesus ging. Wenn wir das in den Evangelien lesen, dann sind das nur ein paar Worte. Da sieht man nicht, was da in der Seele abgeht. Aber wenn wir den Psalm 22 dazu lesen, da kommt eine Tiefe rein, da kommt eine Not, eine Verzweiflung rein. Da wird das Ganze lebendig. Man darf bei dem Psalm nicht alles wörtlich nehmen, was da steht. Logisch, das, wie bei Liedern auch, das ist Poesie. Da werden viele Bilder gebraucht und da wird vieles beschrieben, umschrieben, in Bildern gemalt, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was da eigentlich mit gemeint ist. Und ich möchte euch mal ein Beispiel dazu geben, wie das aussieht. Psalm 19, Verse 1 bis 5. Bei vielen Psalmen steht davor Anweisungen, wie es gesungen wird. Ja, das ist hier in diesem Fall dem Chorleiter ein Psalmlied von David. Nicht immer steht der Autor dabei, aber oftmals. Und dann kommt der eigentliche Psalm. Der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes und seine Wölbung bezeugt des Schöpfers Hand. Ein Tag sprudelt es dem anderen zu und eine Nacht gibt der Nächsten die Kunde davon. Sie sagen kein Wort, Man hört keinen Laut und doch geht ein Klingen über die Erde, ein Raunen bis zum Ende der Welt. Und am Himmel hat er die Sonne hingestellt. Da reimt es sich sogar. Manchmal haben die Übersetzer tatsächlich versucht, tatsächlich auch nochmal reinzukriegen. Merkt ihr, dass das nicht wörtlich gemeint ist? Ja, ein Tag sprudelt es dem anderen zu. Hast du das schon mal gesehen? Nein, da ist ein Bild gebraucht, wie die Schöpfung Gott lobt. Ja? Und ohne Worte, ohne Ton, aber man sieht es, man spürt es. Das ist ein, ist tiefgründige Wahrheit, ja, aber eben poetisch ausgedrückt. Man bekommt, wenn man das liest und darüber nachdenkt und sich da hineingibt, man bekommt einen neuen Blick für Selbstverständlichkeiten, die für uns überhaupt nichts mehr bedeuten. Aber man bekommt einen neuen Blick dafür, dass jeder Tag ein Gedanke, eine Schöpfung Gottes ist und dieser Tag, nur weil er existiert, Gott schon lobt. Dass es den Himmel gibt, dass es die Sonne gibt, das ist für uns so selbstverständlich. Ohne die Sonne würden wir gar nicht existieren. Ohne den Himmel mit der Luft da drin, wo wären wir dann? So, das sind alles Herrlichkeit Gottes, spiegelt sich darin wider. So, und dafür bekommen wir einen Blick, wenn wir uns damit beschäftigen. Manche Psalmen oder Teile davon sind neu vertont, habe ich eben schon mal gesagt, und in modernen Liedern zu finden. Kommt euch diese Zeile bekannt vor, auch aus diesem Psalm, Vers 15. Mögen die Worte, die ich sage, und die Gedanken, die ich fasse, dir gefallen. Jahwe, mein Fels und mein Erlöser. Kommt euch das bekannt vor? Lass die Worte, die ich sag, und die Gedanken, die ich hab, dein Herz berühren, dein Herz berühren. Da ist diese Zeile aus dem Psalm mit eingearbeitet und vertont. Etwas, was mir bei dem Psalm immer wieder auffällt, ist, dass die Psalmdichter bemerkenswert mutig waren. Ja, sie haben gebetet, sie haben direkt zu Gott gesprochen, aber sie haben die Psalmen auch aufgeschrieben und die sind öffentlich gesungen worden. Die sind in den Gottesdiensten immer wieder gesungen worden. Das heißt, all die Gedanken, die sie da ausgedrückt haben, die sind nicht im Geheimen geblieben, sondern öffentlich geworden. Und das waren manchmal nicht unbedingt sehr rühmliche Gedanken. Man stellt sich ja immer gerne schön dar, aber da waren sie ehrlich und offen und haben gezeigt, wie es in ihnen drinnen aussieht. Ich nehme ein Beispiel, Psalm 73. Und ich lese mal nur, also ich lese immer nur jetzt Stellen, nicht den ganzen Psalm, um euch Hunger zu machen, da mal reinzugucken und zu lesen. Ein Psalm von Asaf. War übrigens einer der Lobpreisleiter von David. Ich weiß es, Gott ist gut zu Israel, zu Menschen mit reinem Gewissen. Und ich, fast wäre ich gestolpert, um ein Haar wäre ich gestürzt. Als ich sah, wie gut es den Gottlosen ging, wurde ich selbst auf die Maulhelden neidisch. Sie leiden keine Qualen, sie sind gesund und wohlgenährt. Sie sind frei von den Lasten gewöhnlicher Menschen und werden nicht mit den anderen geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz wie eine Kette am Hals. Gewalt umhüllt sie wie ein Gewand. Aus dem Fett glotzt ihr Auge hervor. Einbildungen überfluten ihr Herz. Und so geht es weiter. So beschreibt er, was er an den Gottlosen sieht und ja, wie es ihm damit geht. Hast du vielleicht auch schon mal so den Blick auf die gegangen, denen so gut ging und dir ging es nicht so gut und bist neidisch geworden? Was macht das mit deinem Herzen? Und das schreibt Asaf hier, das schreibt er auf. Wir würden vielleicht andere Worte gebrauchen. Ja, wir leben in einer anderen Zeit, aber im Grunde genommen Würdest du das trauen, dich öffentlich im Gottesdienst zu sagen? Asaf hat das aufgeschrieben. Er wusste, dass dieses Lied gesungen wird, öffentlich. Aber auch hier in diesem Psalm finden wir am Ende, er bleibt nicht da, er bleibt nicht in diesem Neid, er bleibt nicht in dieser Bitterkeit denjenigen gegenüber, die denen so gut geht und ihm ging es nicht so gut. Sondern auch da am Ende erhebt er sich daraus. Und das lese ich jetzt mal, die Verse 16 bis 24. Da dachte ich nach, um das zu begreifen. Es war eine große Mühe für mich, bis ich in Gottes Heiligtum ging und dort ihr Ende bedachte. Ja, du stellst sie auf rutschigen Grund und stürzt sie in ihr Verderben. Wie plötzlich waren sie von Entsetzen erstarrt. Sie alle nahmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, wenn du aufstehst, ihr Bild. Als mein Herz verbittert war und ich stechenden Schmerz in den Nieren verspürte, da war ich dumm und ohne Verstand. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Doch ich bleibe stets bei dir. Du hältst mich an der rechten Hand. Mit deinem Rat leitest du mich und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Ist das nicht tröstlich? Auch wenn wir mal so verquere Gedanken haben, dass Gott uns nicht fallen lässt, sondern an der Hand hält und uns am Ende trotzdem aufnimmt. Da steckt schon drin, wie gütig, wie barmherzig Gott ist. Und in Jesus wird das offenbar. Er vergibt uns unsere Schuld. Und das hat Asaf damals im Alten Testament schon erlebt. So, und man merkt, da ist eine persönliche Beziehung zu Gott. Das ist kein ferner Herrscher, den man gar nicht ansprechen darf. Man kann ihm sein Herz ausschütten. Nach diesem kleinen Einblick in diese Schatulle, da ist noch viel, viel mehr drin, auch noch für viele andere Dinge, lohnt sich, die Psalmen zu lesen. Nicht einfach mal rüberlesen, sondern nimm dir einen nach dem anderen vor und guck ihn dir genau an. Jetzt kommt die nächste Schatulle, die Sprüche. Das ist nichts für Sprücheklopfer. Das ist auch nichts für billige Stammtischparolen. Kannst du, dann brauchst du die Schatulle nicht öffnen, wenn du das suchst. Es ist eine Sammlung tiefer Erkenntnis, Lebensweisheit und Gottesfurcht. Das ist das Besondere daran. Wirkliche Weisheit, die uns schöner macht, wenn wir sie annehmen und praktizieren. Das, was wir eben gehört haben, nicht nur liegen lassen, und nicht angucken, ja, der Papa hat mir einen schönen Brief geschrieben, aber reingeguckt habe ich noch nicht. Nur dann, wenn wir reingucken, wenn wir es aufnehmen, wenn wir es verdauen, und dann wird es uns schön machen, wenn wir danach leben. Dann stinkt es nicht mehr und der Hund stirbt nicht und so weiter. Und uns geht's gut. Die Sprüche sind für die gedacht, die lernen wollen. Die nicht jeden Fehler selber ausprobieren wollen. Kennt ihr das? Wir sind fast zu alt dafür, dass wir das noch immer wollen. Also in jungen Jahren wollte ich jeden Fehler selber ausprobieren. Selber machen. Ja, passieren mir manchmal immer noch, aber nicht mehr ganz so häufig wie früher. Also für die lernen wollen, die von den Fehlern anderer profitieren wollen. Ich bin sicher, viele Weisheiten kommen daher, dass Leute Fehler gemacht haben und Erkenntnis gehabt haben, so macht man es nicht. Und da ist vieles reingeflossen in die Sprüche. Und daraus können wir lernen. So, das machen die Sprüche, das heißt, die meisten Sprüche stammen von Salomo. Und er schreibt ziemlich zu Anfang etwas, was das ausmacht, was die Sprüche eigentlich für eine Bedeutung haben. Sprüche 2, 1 bis 5. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote in dir verwahrst, wenn du der Weisheit dein Ohr leihst und dem Verstehen zugeneigt bist, ja, wenn du um Verstand betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber, ihn nachspürst wie einem wertvollen Schatz, dann wirst du die Ehrfurcht begreifen, die man vor Jahwe haben muss, und wirst anfangen, Gott zu erkennen. Sie selber spricht davon, dass es ein Schatz ist, der gefunden werden will. Es ist nicht einfach so sichtbar. Da musst du nachgraben. Auch dieses Wort, wenn man das überlegt, woher kommt Weisheit, wo bekomme ich denn die Ehrfurcht her? Wenn ich zu Gott schaue, wenn ich gottesfürchtig bin, wenn ich ihn anerkenne als den allerhöchsten Herrn, dann kommt Weisheit. Wenn ich versuche, selber alles zu verstehen, manchmal denke ich so, mancher Wissenschaftler, der sollte das mal lesen. Sie versuchen selber zu begreifen und zu verstehen und machen ihre Hypothesen, wie die Welt entstanden ist und was, wie, warum passiert. Sie sollten das mal lesen. Nur wenn ich weiß, es gibt einen Schöpfer, einen allmächtigen Gott, dann werde ich die Weisheit haben und wirklich durchblicken und wirklich verstehen. Die Sprüche sind von Menschen geschrieben, nicht nur von Salomo, sondern auch von anderen, die eine tiefe Beziehung zu Gott hatten. Und das kommt da drin, das ist im Grunde genommen der Kern, diese Beziehung zu Gott. Ohne Gott werden wir keine Weisheit, keine wirkliche Weisheit haben. Dann werden wir vielleicht schlau sein, menschlich gesehen, aber nicht weise. Weise werden wir nur, wenn wir in der Beziehung zu Gott leben. Hier noch zwei Beispiele von dem, was in den Sprüchen zu finden ist. Aus Sprüche 27, Vers 2. Mag ein anderer dich loben, doch nicht dein eigener Mund. Ein Fremder mag dich rühmen, doch nicht deine eigenen Lippen. Wie oft loben wir uns gerne selber? Das ist übrigens häufig, das ist nur mal an diesem Vers kann man sehen, das wird häufig nochmal wiederholt. Das ist so eine typische Eigenschaft, die wir auch beim Psalm finden, aber auch vor allen Dingen bei den Sprüchen, dass das Gleiche nochmal wiederholt wird, aber mit einem bisschen anderen Blick. Ja, so eine Doppelung, damit das noch ein bisschen tiefer dringt. So, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Was die Bedeutung ist, glaube ich, ziemlich klar. Auch das Nächste, das ist vielleicht ein bisschen unbequem und trotzdem wahr. Vers 17. Ein Messer wetzt das andere. Durch Umgang mit anderen bekommt man den Schliff. Also wenn du dich nachher beim Kaffee trinken darüber ärgerst, über irgendjemanden, dann denk an das Messer, was gewetzt wird. Das Wetzen tut weh, da wird was abgehobelt, abgeschliffen. Erst dann wird es scharf, ja, durch Umgang mit anderen. Du bist für den einen ein Schleifstein, aber es gibt auch Schleifsteine um dich herum. Entzieh dich ihnen nicht. Sonst bleibst du stumpf. Und Messer, ein stumpfes Messer, wozu kann man das gebrauchen? Zum Reiten, ja, genau. Das ist so ein Spruch unter Handwerkern, ja. Darauf kannst du reiten, ja, wenn du ein Messer hast, was nicht scharf ist. Ja. Gut. Das ist natürlich so ein, es gibt viele Sprüche, wenn wir die ernst nehmen, dann behagen sie uns nicht. Weil sie üben Kritik oder wir erkennen, dass wir vielleicht nicht so sind, wie das da geschrieben ist. Aber wir können daraus lernen und besser werden. Also wenn wir das annehmen und ernst nehmen und in uns aufnehmen, dann hilft uns das. So, und wem das noch nicht Weisheit genug ist, die Sammlung der Sprüche, für den ist dann die dritte Schatulle. Der Prediger. Es wird auch das Buch Kohelet genannt. Also wenn du eine Bibel hast, wo das Buch Kohelet geschrieben ist, das ist das Gleiche. Kohelet ist hebräisch und bedeutet Versammlungsredner. Redner. Also ist Prediger wirklich eine deutsche Übersetzung davon. Genau. Und wie auch die meisten Sprüche, so stammt das Buch des Predigers komplett von Salomo. Die Sprüche sind nicht alle von ihm, aber das Buch Kohelet ist ganz von Salomo. dem Sohn Davids, der Nachfolger Davids, also König von Israel. Und er gilt als der weiseste Mann, der je gelebt hat. Und ich lasse ihn mal selbst zu Wort kommen, was er mit diesem Buch eigentlich vorhat, warum er dieses Buch geschrieben hat. Prediger 1, 12 bis 13. Ich, der Prediger, war König über Israel und lebte in Jerusalem. Ich nahm mir vor, mit Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Das ist eine leidige Plage. Gott hat es den Menschen überlassen, sich damit abzumühen. Da klingt schon was durch. Es ist eine Sammlung von Erkenntnis, die Salomo gemacht hat im Laufe seines Lebens. Und sie fallen nicht immer positiv auf, sondern sehr oft sind da Zwischentöne oder auch sogar Klagen darüber zu erkennen. Das merkt man hier ja schon. Das klingt hier schon ein bisschen an, dass er nicht alles nur positiv sieht. Man müsste eigentlich denken, wenn man die Geschichte von Salomo liest, der reichste König, der damals gelebt hat, Silber galt in Jerusalem nichts zu seiner Zeit, weil es so viel Gold gab, da war das Silber wertlos. So reich war der Mann. Er hatte unendlich viele Frauen, was ihm letztendlich auch zu Verhängnis wurde. Das liegt nicht an den Frauen selbst, sondern an manchen Frauen, ausländische Frauen, die ihn verführt haben zur... Also nicht, dass sie jetzt denken, so von wegen Frauen, lass das lieber sein. Ich liebe meine Frau und ich bin froh, dass ich verheiratet bin. Also darum ging es nicht, sondern die vielen Frauen und die vielen ausländischen Frauen. Das wurde ihm zu Verhängnis. Und er hatte Frieden in der Zeit, als er gelebt hat. Er hat nicht einen Krieg geführt. Zu der Zeit war Israel so groß wie sonst nie wieder und es ging ihnen allen gut. Also eigentlich könnte er sagen, so, ich habe mein perfektes Leben geführt und es ist alles gut. Aber Salomo kommt zu der Erkenntnis, Reichtum alleine, viele Frauen alleine oder nur Frieden alleine macht das Leben nicht alleine nur lebenswert. Und ich werde davon nicht unbedingt glücklich. Es ist vergänglich. Das kommt immer wieder drin vor als Erkenntnis, es ist vergänglich. Es muss was geben, was dauerhafter ist. Okay, ich lasse ihn nochmal zu Wort kommen. Am Ende des Predigers, Prediger 12, 9 bis 14. Der Prediger war nicht nur ein Weiser, sondern auch ein Lehrer, der dem Volk sein Wissen weitergab. Er wog ab, prüfte und formte viele Sprichwörter. Der Prediger suchte gefällige Worte zu finden, wahre Worte richtig niederzuschreiben. Die Worte von Weisen sind wie Ochsenstachel und gesammelte Sprüche wie eingeschlagene Nägel. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und darüber hinaus, mein Sohn, lass dich von ihnen warnen. Übrigens, die Töchter sind auch gemeint. Das viele Bücher machen findet kein Ende und das viele Studieren ermüdet den Leib. Lasst uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun. Denn Gott will jedes Tun vor Gericht bringen, alles Verborgene, es sei gut oder böse. Das ist die Quintessenz. Also wer sich sparen will, den Prediger zu lesen, was ich euch nicht empfehlen würde, der hat wenigstens das Ergebnis eben gehört. Da sind viele Gedanken drin, wo wir uns reindenken müssen bei Salomo. Wie gesagt, das ist nicht alles eitel Sonnenschein. Er hat viele tiefgründige Gedanken, auch über das Alter und so weiter. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Viel Weisheit drin. Drüber weglesen geht nicht. Da musst du dich hineindenken, da musst du verstehen und die Weisheit ergreifen. Aber letztendlich, und das ist für mich sehr bezeichnend, letztendlich, es mündet darin, erst wenn wir mit Gott vereint sind, dann ist das erreicht. Dann haben wir das Leben, was wir eigentlich, wonach wir uns sehen. Aller Reichtum, alles Gold, alle Brillanten nützen überhaupt nichts. Der wirkliche Schatz ist unser Vater im Himmel. Mit ihm verbunden sein. So, darum geht es. Und das ist das, was er sagte. Und solange wir hier leben und das noch nicht geschehen ist, halten wir uns an seinen Brief. Und bitte nicht zulassen. Und bitte nicht nur aufschlagen und nicht reingucken, sondern lesen. Lesen, verdauen, verarbeiten. Und das braucht ihr immer wieder. Versuch mal, den Prediger in einem durchzulesen. Und alles zu begreifen und gleich umzusetzen. Kannst du mal versuchen. Ich frage dich nächste Woche, ob du das geschafft hast. Funktioniert nicht. Nimm dir, genauso wie bei den Sprüchen, nimm dir einen nach dem anderen vor. Manches sind auch mehrere Abschnitte, also nicht nur ein Vers. Manchmal sind das auch zusammenhängende Abschnitte. Aber so, sich reindenken und es ist viel Weisheit drin. So, letztendlich mit Gott versöhnt sein, das ist die Quintessenz. Und da weist uns der, also ich finde es toll, das Leben, was Salomo geführt hat, trotzdem, dass er diese Verbindung zu Gott hatte und zu dieser Erkenntnis kommt am Ende seines Lebens, ist wirklich was Besonderes. Und davon können wir lernen. Den Weg dazu, diese Versöhnung mit Gott zu empfangen und zu erleben, den hat uns Jesus bereitet. Ohne Jesus werden wir diese Versöhnung mit Gott nicht erleben. Aber Jesus hat den Weg für uns bereitet. Wir haben das Abendmahl gefeiert und wir haben gehört, Jesus ist gestorben für uns. Genau dafür, damit er uns die Schuld vergibt, uns reinigt, damit wir zu Gott kommen können und er uns annehmen kann. Und genau das, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann werden wir gerettet. Und dann bekommen wir dieses perfekte Leben, das ewige Leben, wo nichts mehr dran auszusetzen, wo auch Salomo nicht sagen kann, so die Plage des Menschen. Nein, da ist keine Plage mehr. Bei Gott wird wirklich ein Leben in Ewigkeit, ich finde keine Worte dafür. Jedenfalls gibt all das, worum wir hier leiden, das wird es im Himmel nicht mehr geben bei Gott. Das ist das Schöne. So, wenn du das noch nicht getan hast, ja, diesen Weg beschreiten zur Versöhnung Gottes. Ich lade dich ein, das heute Morgen zu tun. Ja, wir helfen dir gerne, also wir unterstützen dich dabei gerne, wenn du nicht weißt, wie das geht. Komm auf uns zu, haben wir Namensschilder verteilt, heute Morgen nicht, ne? Sondern sprich einfach jemanden an, genau. Dann kannst du das gerne tun, wir unterstützen dich gerne dabei. Und für all die das schon haben, ich kann dir nur empfehlen, entdecke den Schatz, der in dem Brief Gottes verborgen ist. Was nützt ein Schatz, wenn er in der Kiste liegt? Oder in der Schatulle? Wer hat Schmuck zu Hause? Was nützt das, wenn der zu Hause in der Schatulle liegt? Ja, der ist wertvoll. Du kannst sagen, ich habe was ganz Tolles. Aber wann kommt ein Schatz zur Geltung? Wenn du ihn trägst. Wenn du ihn anmachst, dann macht er dich schöner. Dann wirst du umso herrlicher, wird deine Schönheit kommt noch richtig zur Geltung. Und was machen wir mit dem Schatz, der hier drin ist? Den können wir uns ja nicht an die Ohren hängen. Können wir auch, ja. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist für die Ohren. Aber wenn wir ihn lesen, wenn wir ihn in uns aufnehmen und wenn wir ihn beherzigen, wenn wir ihn tun, wenn wir uns daran halten, wenn wir den Müll rausbringen und den Hund versorgen und das Wasser auskippen, dann riecht es zu Hause gut. Dann wirst du schöner, dann wirst du duftender und die Herrlichkeit Gottes kommt immer mehr aus dir heraus. Das ist das. Du wirst strahlen. Das ist der Schatz, wenn wir ihn tragen. Aber solange er hier drin bleibt und nicht in unserem Herzen ist, wird er nicht strahlen. Deswegen zieh ihn an, setz ihn auf und tu das, was da drin steht. Amen.